herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wie immer Black Belt
Pear.
Black Belt Pear, herzlich willkommen Pear. Heute wird eine ganz entspannte Folge für mich, weil, Pear, wir reden über einen Bruce Lee-Film. Und da weiß ich, dass du jetzt gleich sprudeln wirst und ich ganz viel zuhöre und ganz viel lernen darf, weil ich finde die Filme toll. Ich bin Eastern-Fan, ich bin Bruce Lee-Fan, aber du bist viel mehr als das.
Ja, komm, übertreib nicht. Halt vieles angelesen seinerzeit in der Hochphase des Bruce Lee-Fantums. Mit seiner Vielzahl an Filmen, die leider nicht so viele sind, wie sie hätten sein sollen. Aber ja, fangen wir erstmal von vorne an.
Der Mann mit der Todeskralle, den gucken wir.
Haben wir geguckt,
genau. Und bevor wir darüber reden, sind immer zwei Dinge wichtig. Die Sache Nummer eins. Wenn ihr Spaß daran habt, was wir hier machen, dann folgt uns bitte total gerne, weil nur dann können wir auch dieses Podcast-Projekt weitermachen. Es lebt davon, dass es auch attraktiv für uns ist, was die Hears angeht. Und dazu gibt es eine Neuigkeit. Wir haben einen neuen Hear-Record im Dezember gehabt. Großes Dankeschön an euch alle da draußen. Im Dezember haben wir mal eben per die alten Rekordmarken, die aus den Monaten zuvor waren, um 25% überboten. Wahnsinniger Zuwachs. Wir hatten jetzt 3-4 Monate, die waren so auf einem Niveau. Und jetzt 25% Hörer mehr im Dezember. Genial. Natürlich ist Dezember ein Podcast-Monat, dunkle Tage. Man ist viel drin, man hat viel Zeit oder auch lange Fahrtwege zur Familie. Ne, alles klar, aber großes Dankeschön an euch als Community. Ja, folgt uns auf Twitter, auf Instagram haben wir Social Media, was wir aktiv pflegen. Bei Facebook sind wir da nicht so aktiv. Gebt Videokassettenkinder ein als ein Wort und ihr findet uns dort. Und mittlerweile auch wachsend im kleinen Rahmen unsere Letterboxd an der Stelle. Da sind wir natürlich auch mit einer kleinen Präsenz und dort veröffentlichen wir auch mittlerweile immer unsere Podcast-Teile. Geht da auch gerne drauf, da wächst das im langsamen Rahmen. Aber es wächst und es gibt wie immer neue YouTube-Zahlen von Pear.
Ach, hören wir auf, die Leute mit Zahlen zu langweilen. Erstmal vielen Dank für alle, die abonniert haben. Und für die, die abonniert haben, achtet drauf, dass ihr die Glocke aktiviert habt, dass ihr auch benachrichtigt wird, wenn ein neues Video rauskommt. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Zuhören und ja, auf eine weitere, längere gemeinsame Zeit.
Per, vielleicht ganz kurz mal in drei Sätzen. Was gab es zuletzt als Unboxing so bei YouTube? Was fällt dir spontan ein? Was gibt Sehenswertes?
Ja, was ist gegen Ende Weihnachten und Neujahr gekommen ist, da sind mal eben die ganzen Freitag der 13. Media-Bücher vorgestellt worden. Also vom ersten bis zum letzten Teil inklusive des Remakes und des Aufeinanderkommens von Freddy gegen Jason.
Ah ja, interessant. Also guckt mal wieder rein, da macht der Pear sich sehr viel Mühe, da hat er den Hut auf und ist verantwortlich für die Inhalte. Macht er super, macht Spaß. Pear, was hast du zuletzt so gesehen?
Zuletzt gesehen habe ich, weil den habe ich auch gerade frisch gekriegt, Dich kriegen wir auch noch.
Dich kriegen wir auch noch.
So ein End-90er Jahre, ja, Teenie-Slasher will ich nicht sagen, aber so in dem gleichen Fahrwasser gewesen. Ist von Cinestrangener aufgebracht worden. Da habe ich mir die Blu-ray dann zugelegt. Nachdem die DVD doch auch schon ihre 20 Jahre auf dem Buckel hatte, habe ich gedacht, es wird Zeit für ein Upgrade.
Ja, doch.
Und ja, ist ein Film, den ich immer wieder gerne mal zwischendurch gucke, wenn ich mal Langeweile habe. Ansonsten, ja, die neue Staffel von Archer habe ich mir noch reingezogen.
Ah ja, die habe ich noch vor mir.
Und was ist bei dir?
Der Mann mit der Todeskralle, aber da reden wir ja gleich drüber. Ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe Top Gun Maverick nachgeholt. Noch aus dem 2022er Nachklapp habe ich den Anfang Januar gesehen. Genauso wie Scream 5. Guckt da auch gerne bei Letterboxd. Haben wir einmal unsere Top-Filme 22. Die werden noch ergänzt um so die 2-3 Nachklapp-Filme. Top Gun Maverick fand ich richtig gut. Ist nicht super toll, wie er gemacht wird, aber hat es in die Top 5 geschafft. Scream 5, den hast du ja auch gesehen. Ich fand, der ging so. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen.
Also du musst ganz ehrlich sagen, wenn man den 4. gesehen hat und guckt sich dann den 5. dann ist der doch erfrischend.
Mhm.
Wobei, Achtung, Spoiler, der Tod von Dewey hat mich schon ein bisschen geschockt in dem Film. Habe ich nicht wirklich mitgerechnet, dass einer der klassischen Hauptdarsteller das Zeitliche segnen muss. Und dann ausgerechnet Dewey.
Ja, das stimmt. Das war für mich auch überraschend. Was habe ich noch angefangen? Ich habe angefangen eine dänische Filmreihe, einen dänischen Filmkrimireihe, basierend auf Bücher von den bekanntesten dänischen Autoren. Die ist ganz spannend. Da muss ich aber erst noch die Verfilmungen, da gibt es 5 Stück, sehen, um dann am Ende mal ein Urteil zu sehen. Also das mal für später als Ausblick. Was habe ich mir noch angeguckt? Eastern Promises, Tödliche Versprechen, Cronenberg, habe ich mir gerewatcht, fand ich wieder genial. Irgendwann müssen wir auch nochmal ein Cronenberg-Special machen. Hat mich angesprochen, Ipcress, ein 60er-Jahre-Film mit Michael Caine in der Hauptrolle, ein ruhiger Spionagefilm, sollte damals quasi so der intellektuelle James Bond werden, ist als Idee gefloppt, aber der Film an sich war nicht schlecht. Ist halt ein ruhigerer Agentenkrimi, der aber Spaß macht. Also ich habe ihn gerne gesehen und ja, schade, dass das gefloppt ist und da nicht irgendwie weitere Filme rauskamen. Das hätte, glaube ich, ein gewisses Potenzial gehabt. So, das ist das, was ich aktuell so gesehen habe. Ich gehe noch mal in mich. War da noch irgendwas? Ich glaube, so an Filme war das jetzt so das Wesentliche
Doch
zuletzt.
eine wichtige Sache haben wir vergessen.
Hatte ich schon gesagt, dass ich den Ex auch mittlerweile gesehen habe?
Hattest du letztes Mal schon
Okay.
erwähnt, aber wir haben einen anderen Film wichtigerweise vergessen.
Rambo.
Ja, aber da machen wir, glaube ich, ein kleines Special zu.
Genau, zu Rambo machen wir ein Special. So viel können wir schon mal ankündigen, denn wir haben inspiriert von der Best-of-Cinema-Reihe, wo alte Filme noch mal ins Kino zurückgebracht werden durch den tollen Einsatz eines Labels, Per, nämlich. Genau.
Studio Channel macht das, glaube ich.
Okay. Haben wir hier die Möglichkeit, an der Stelle immer mal wieder, ja, nicht jeden Monat, aber regelmäßig gute alte Filme im Kino zu sehen. Und wir wollen mit euch die Eindrücke teilen. Funktioniert dieser Film noch an der Stelle wirklich auch im Kino oder eben nicht? Und wir waren in Rambo First Blood vor kurzem, dazu aber dann eben an der Stelle demnächst mehr.
Ich sag mal in 2 Wochen.
Studio Kanal ist so nett und unterstützt diese Serie, macht das möglich. Also ihr hört davon demnächst in der nächsten Folge.
Aber gehen wir mal auf die heutige ein. Was war dein erster Gedanke, als ich dir gestern am Telefon gesagt hatte auf deine Frage immer, was gucken wir morgen eigentlich? Und ich meinte, ja, ich habe 2 Möglichkeiten. Eis am Stiel, wo du nicht so ganz von begeistert warst, muss ich dazu sagen, und trotzdem wirst du den irgendwann mit mir gucken. Oder weil ich dann gedacht habe, ach komm, wir tun uns einen Film an, auf den wir auch beide Bock haben. Ich will dich ja hier nicht zu Tode langweilen oder quälen oder will ich mit falschen Erwartungen hier herbringen und kam dann auf, lass uns doch mal einen Bruce Lee-Film gucken, und zwar der Mann mit der Todeskralle.
Ja, da war ich sofort begeistert. Ich kann ja auch sagen, warum. Einfach weil ich zum einen die Bruce Lee-Filme oder generell Eastern toll finde. Zum anderen einfach auch, weil ich den schon lange nicht mehr gesehen hatte. Letzte Mal, als der auf DVD rauskam. Und anders als du hatte ich die Blu-ray-Edition jetzt noch nicht geschnappt. Und das ist ja dann immer so ein gesetzter Rewatch, wenn du das dann nochmal auf einem höherwertigen Medium in einer besseren Auflösung hast. Und gerade bei dem Film. VHS, DVD, Blu-ray, da sind jeweils Welten dazwischen.
Oh ja.
Das wäre ein fixer Rewatch gewesen, habe ich aber noch nicht geschnappt und ich wusste, du hast das und als du das dann vorgeschlagen hast, sofort geil machen, komm. Sonst legen wir das ja immer ein bisschen langfristiger fest. Diesmal waren wir spontan und ja, lass uns einfach mal reingehen in den Film, in Enter the Dragon. Der große Durchbruch von Bruce Lee, per wo Bruce Lee
Der
leider.
internationale große
Der
Durchbruch wurde mir halt.
internationale große Durchbruch von Bruce Lee, wo Bruce Lee leider nichts mehr von mitbekommen hat.
Ja, als der Film damals in Amerika gestartet ist, war er leider schon verstorben.
4 Wochen vorher ist er leider verstorben, Bruce Lee, ganz jung und eigentlich vor dem Höhepunkt seiner Karriere, denn der Durchbruch ist posthum tatsächlich passiert. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, was das heißt, Per, wie teuer war der Film?
Der hat, glaube ich, knapp 10 Millionchen gekostet.
10 Millionchen und der hat 400 Millionen Dollar eingespielt. Also ihr merkt, wow, dieser Film war 1973. Wir reden von 1973. Rechnet das mal in heutige Zeiten um. Ich würde mal sagen, eine Verdreifachung des Geldes kann man aufgrund der Inflation locker schon veranschlagen. Das heißt, heutzutage ein 30-Millionen-Film hätte 1,2 Milliarden eingespielt. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Absolut bannbrechend. Der Riesendurchbruch, und leider ist der Hauptdarsteller gestorben. Es war aber auch ein Stück weit ein Durchbruch vom Reißbrett, wenn man so will. Vielleicht erklären wir mal ganz kurz, wie kam der Cast zustande? Was war der Hintergedanke? Denn dieser Film war ganz klar Bruce Lees Plan. Damit schaffe ich meinen internationalen Durchbruch oder ich schaffe ihn eben nicht.
Also die Sache ist ja so gewesen, dass damals der Produzent diesen Film machen wollte, um den Durchbruch international für Bruce Lee zu bekommen. Raymond Shaw war allerdings derjenige, der Bruce Lee zu der Zeit nicht unbedingt aus Asien rauslassen wollte, weil er gerade ein Kassenmagnet war. Und ja, es war eigentlich ganz lustig. Man hat sich dann zum Essen getroffen und man saß da, Heller heißt der Mann, glaube ich, der Produzent. Und ja, die saßen dann da, Raymond Shaw, Bruce Lee und Heller. Und Heller meinte dann irgendwann nur, hör mal, ich wollte nur sagen, ich bin morgen weg, wir sehen uns irgendwann mal. Und die kannten sich schon länger, muss man dazu sagen. Und Bruce Lee war dann etwas irritiert, wie, du reist ab? Ja, ich hatte da einen Film, den muss ich jetzt machen. Und du kannst hier leider nicht weg, weil Raymond Shaw lässt dich nicht weg und das könnte dein großer Durchbruch werden. Wobei Bruce Lee wohl nur Shaw angeschaut hat und meinte so, ich glaube, wir müssen reden. Und am nächsten Tag saßen, übertrieben gesagt, die beiden schon im Flugzeug und waren ab nach Amerika unterwegs. Weil auch Bruce Lee wusste, der Film, der da kommen soll, wird sein großer Durchbruch. Und Bruce Lee hat alles, aber auch wirklich alles dran gesetzt, dass dieser Film ein Erfolg wird. Und man hat dementsprechend auch zwei Co-Stars genommen, die zwar gut sind, wobei einer auch heute noch ein sehr bekannter Name hat, aber so besetzt worden sind, dass natürlich Bruce Lee über alles steht in dem Film. Und der eine große Name war halt leider nicht mehr zu ermitteln, weil der hat zwei Tage vor Dreharbeiten abgesagt, so dass dann Jim Kelly, auch bekannt als Black Bell Jones, diese Rolle übernahm, dem leider dann nicht so die große Karriere gegeben war, aber es gab natürlich noch den anderen Co-Partner, der eine große Karriere hatte, und zwar John Saxon. Und zu dem kannst du, glaube ich, aufgrund seiner Italien-Vergangenheit einiges sagen.
Ja, würde ich gerne, aber genau, Karriere vom Reißbrett, man muss dazu sagen, es war der erste amerikanische Film in dieser Art tatsächlich. Das meint man gar nicht zu glauben, aber Martial Arts in der Form gab es als Film zu dem Zeitpunkt vor allem in Asien und eben nicht in Amerika. Und es war so das erste Projekt, wo es darum ging, das wirklich jetzt auch in Amerika etabliert umzusetzen. Also ihr merkt schon, wirklich was Wahnwitziges an der Stelle. Und das war natürlich das gefundene Fressen für Bruce Lee zu sagen, jetzt werde ich Weltstar. Und das müssen wir vielleicht, bevor wir auf John Saxon eingehen, sehr gerne noch ein bisschen kurz beleuchten, weil ja sein Tod direkt da unmittelbar im Zusammenhang steht. Bruce Lee hat sich dementsprechend auch sehr unter Druck gesetzt. Das heißt, er hat ja alles Stunts selbst gemacht, er hat sich total körperlich verausgabt. Und hat dann wohl irgendwann auch fast gar nicht mehr gegessen laut seiner Frau und teilweise apathisch gewirkt. Also war so in einem Tunnel, so besessen davon, dass das ein perfekter Film wird. Wenn wir mal mit der Anfangssequenz anfangen, Per, da gibt es ja ein schönes Beispiel. Er kämpft ja da nicht gegen irgendwen, sondern gegen Sammo Hung, der zu dem Zeitpunkt ein Niemand war mit Anfang 20 und noch relativ dünn, aber schon dicker als die meisten anderen.
Er war stämmig.
Stämmig, ne? Dort angetreten ist. Sammo Hung später natürlich durch ganz, ganz viele Filme, die in Deutschen häufig so Titel hatten, wie Der kleine Dicke mit Gib Zunder oder sowas, oder Der kleine Dicke mit dem Superschlag. Aber wirklich eine Legende geworden.
Nebenbei, bei Der kleine Dicke mit dem Superschlag, wenn man den Originaltitel auf Englisch hört, dann weiß man auch, was da ein bisschen auch die Pate steht. Da heißt nämlich dann Enter the Fat Dragon.
Ja. Aber auch Action Hunter, Shanghai Police, Tokyo Power Man, der hat ja viele Filme gemacht. Per, die Sequenz geht wie lange am Anfang, wo die beiden
kämpfen? Keine 3 Minuten und die haben 1,5 Tage gedreht dafür.
Und warum?
weil Bruce Lee total besessen davon war, dass das alles perfekt ist.
Und das zeigt einfach auch, in welchem Tunnel der Mann sich da begeben hatte damals für diesen Film. Der hat alles auf eine Karte gesetzt. Du hast ja schon erklärt, das war nicht so einfach, damals aus Asien rauszukommen, obwohl er gebürtiger Halbamerikaner ist. Er ist nämlich in San Francisco geboren. Das wissen die meisten gar nicht. Seine Eltern haben in San Francisco gelebt. Als er als viertes Kind der Familie geboren wurde, war es trotzdem so, die Karriere fand nur in Asien statt. Also er hat alles auf eine Karte gesetzt, war total besessen von diesem Film. Und
er war ja auch so besessen, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ging ja nicht nur darum, dass gerade der Mann mit der Todeskralle gedreht werden sollte. Er hat ja schon das letzte Drittel, also die ganzen Kampfsequenzen zum Schluss, von dem Film, der eigentlich sein nächster werden sollte, schon abgedreht, den wir dann später als sein letzter Kampf im Kino gesehen haben. Und der Film war im letzten Drittel komplett fertig. Es fehlte eigentlich nur noch der Anfang mit Beginn der Handlung und dann das Mittelteil, wo die Handlung dann zustande kommt. Und Enter the Dragon war ihm so wichtig, dass er sein anderes Projekt, wo er nicht nur mitspielt, sondern er hat Regie geführt, er hat das Drehbuch geschrieben, er hat die Choreografie gemacht, also es war sozusagen fast die Bruce Lee One-Man-Show, hat er hinten angestellt, um dann zu sagen, ich drehe jetzt erst Enter the Dragon, weil das Ding wird das, womit ich bekannt werde international, und kann dann direkt mein eigenes Herzensprojekt danach nachschießen. Was indirekt ja passiert ist, auch wenn wir nicht dann den Film gekriegt haben, den wir eigentlich hätten kriegen sollen.
Und wenn wir das mal in den Kontext einsortieren der Zeit, 1973, da gab es diesen Martial-Arts-Filmmarkt einfach noch gar nicht. Wie gesagt, es ist der erste dieser Art, der in Amerika veröffentlicht, gedreht, produziert wurde. Davor war es nur in Asien. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber es gibt da zum Beispiel die 36 Kammer der Shaolin. Ja, der ist von 78. Der kam 5 Jahre danach. Wenn man wirklich schaut, was gab es schon vor 1973, vor diesem Film, dann reden wir maximal über heutige Klassiker wie das Schwert des gelben Tigers von Shang-Chi. Aber das sind ja keine Filme, die damals einen riesen Durchbruch hatten. Die waren in Asien am Markt relevant, aber überhaupt nicht in Amerika.
Ja, also wenn man bedenkt, Bruce Lee ist damals, nachdem es in Amerika ja nicht geklappt hat, man hat ihn ja zweimal auf gut Deutsch gesagt im Hintern getreten, um das mal höflich zu sagen. Es gab ja einmal diese Superhelden-Serie, die Grüne Hornisse,
Ja.
Wo er der Sidekick war.
Richtig.
Die hatte keinen Erfolg. Dann sollte eine Serie kommen, die er indirekt mitentwickelt hat, die heute noch Weltruhm hat, die heute noch Fernsehgeschichte geschrieben hat, wo er aber dann nicht mitspielen durfte, wo ein Asiate die Rolle eines Asiaten nicht gekriegt hat und wurde gegen einen Amerikaner ausgetauscht, der einen Asiaten spielt, nämlich David Carradine in Kung Fu. Und der Mann hat dann gesagt, ja, dann gehe ich jetzt zurück nach Asien und mach da mein Ding und guck mal, ob es da klappt. Und war nach seinem ersten Film, Die Todesfaust des Shang Li, Fist of Fury, so bekannt, dass man ihn noch niemals mehr alleine auf die Straße lassen konnte, ohne dass er von zahlreichen Fans umzingelt war. Und zahlreich heißt, die ganze Straße war nicht mehr zu begehen, weil die war voller Menschen und wollte Bruce Lee sehen.
Ja, also wir sind in einer Zeit, wo in Asien diese Filme aufkamen und auch schon einen gewissen Erfolg hatten, aber Amerika war unbefleckt. Und er wollte das ebnen. Und dann kommen wir zu diesem Casting. Wir haben Bruce Lee, wir haben den asiatischen Superstar, der klar auch höherwertig gecastet wurde als seine beiden Co-Stars, kann man sagen. Wir haben mit John Saxon, den Amerikaner. Wofür stand John Saxon zu der Zeit damals? John Saxon war jemand, der gerne die Rolle des Schönings damals angenommen hatte, der aber auch einige Schurkenrollen in den 60er Jahren immer wieder hatte. Er ist damals mit einem Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller in ganz frühen Jahren, Ende der 50er, mit Mitte 20 unterwegs gewesen, hatte zu dem Zeitpunkt schon mit John Huston oder Blake Edwards gedreht, immer wieder tolle Rollen gehabt, aber noch nicht diesen Durchbruch. Es fehlte die eine große Rolle und die wurde tatsächlich der Mann mit der Todeskralle 73 und ihm kam es dann auch sehr zugute, dass er einen schwarzen Gürtel hatte in Karate. Das heißt, er konnte also viele Szenen auch selber drehen, musste wenig gedoubelt werden. Das ist uns auch direkt im Film aufgefallen.
Ja, und wer sich fragt, warum hat dann ein Schauspieler, der doch einen schwarzen Gürtel hat, nicht mehr Kampfsportfilme gemacht? Ganz einfach. nachdem er 8 Tage hintereinander für diesen Film nur Kampfsport gemacht hat mit Bruce Lee, hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nur noch Schauspieler.
Ja, ja. Jetzt sagtest du Italien, da komme ich sofort zu. Bei Saxon natürlich wichtig, der hatte 3 Auftritte in den Nightmare-Filmen, in 1, 3 und in 7, wo er sich selber spielt. Der war in einem Dario Argento mit einer Hauptrolle unterwegs. Der hat schon auch wirklich namenhafte Produktionen gemacht in den 80ern, dann ganz viel auch in Serien. Was Per meint, ich bin ja ein großer Fan der Polizeschis, der italienischen Polizeifilme der 70er. Da hat er in einigen Klassikern mitgespielt, wie zum Beispiel der 44 Specialist, wie an der Stelle Die Gewalt bin ich und viele andere. Und unter anderem auch in einem der Filme dieses Genres, nämlich dem sogenannten Cop Hunter, so heißt der englische Titel des Originales, Italia a mano armata, den werden wir irgendwann auch mal besprechen, wenn wir bei den Polizeschis angekommen sind. Also John Saxon an der Stelle als Zweitbesetzung, ja, und Black Belt Jones, so nennen wir ihn die ganze Zeit, Jim Kelly als Dritter, als zweiter Co-Star neben Bruce Lee. Kelly war ein Sportler vor dem Herrn, war ein amerikanischer Karateka und man hat ihn halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen, wegen seiner Hautfarbe besetzt. Das ist auch gar nicht bös gemeint. Man hat ja wirklich 3 Nischen besetzen wollen, den asiatischen Kampfkunststar mit Bruce Lee, den amerikanischen Dandy-Schönling mit John Saxon und dann wollte man etwas für die afroamerikanische Bevölkerung machen, die in Amerika auch damals in den 70ern ja schon sehr wichtig auch war für die Einnahmen. Und deswegen hat man dann eben mit Jim Kelly jemanden besetzt, der auch eine Kampfkunstvergangenheit hatte, der zu dem Zeitpunkt auch schon so kleine Rollen hatte, aber eben noch nicht wirklich eine Kinorolle. Und ja, man kann schon so viel sagen, anders als bei John Saxon ist aus seiner Karriere nichts geworden. Black Belt Jones, Freie Fahrt ins Jenseits heißt er in Deutsch, war ein Jahr später ein Film nach Der Mann mit der Todeskralle von dem gleichen Macher.
Robert Close hatte da auch da wieder die Regie. Man merkt's auch, nur da haben wir dann eine typische, ich weiß nicht, ob er die Synchro wirklich verbrochen hat, aber wenn ich Rainer Brandt Synchro sage, dann wisst ihr, auf was ich hinaus will. Das ist Schnodder, Schnauze, Karlauer Humor vom Feinsten, weil, hör mal, wo ist denn dein Chef?
Der ist im Keller und macht Sportabzeichen. Also das als Spruch, wenn man in so ein Dojo reinkommt, ist typisch Rainer Brandt. Wir konnten es leider nicht ermitteln, ob er es wirklich gemacht hat. Was wir aber sagen können, der Teil funktioniert als Comedy-Eastern gut. Ich glaube, wenn man den ernst guckt, eher nicht so gut. Der zweite Teil ist ernst und fällt deutlich ab. Und dann ist auch nicht mehr viel da passiert, leider. Wobei er dann später Tennisspieler war und auch sein Leben lang immer noch wirklich Leute trainiert hat im Tennis und auch im Kampfsport, von daher hat er dann vielleicht seinen Weg gemacht. Was macht denn diesen Film per besonders, wenn wir jetzt mal zu unserem Ursprungsfilm zurückkommen? Und wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
Das erste Mal habe ich ihn tatsächlich dann auf VHS gesehen. Muss so Ende der 80er gewesen sein. Mitte, Ende der 80er. Bruce Lee war mir vom Namen ein Begriff. Warum? Da können wir gleich mal später noch zukommen. Gesehen hatte ich vorher keinen und das ist leider dann auch der Fluch, den ich bei vielen Sachen habe, dass ich manche Filme gerade mit der Königsklasse im Genrebereich beginne. Also ja, Todesgrüße aus Shanghai, Fist of Fury, Cheng Li sind gute Filme, auch die Todeskralle kehrt zurück sind gute Filme. Aber wenn du mit Der Mann mit der Todeskralle anfängst, dann, ganz ehrlich, stinken die alle nur noch ab. Und ja, es ist einfach deshalb ein guter Film, weil der ist zu sehr, oder zu sehr will ich noch nicht mal sagen, der ist aber perfekt auch für den westlichen Zuschauer zugeschnitten worden. Du hast hier eine Agentengeschichte, du hast hier ja, fast schon eine James-Bond-Geschichte, wenn man dann die Insel von Han nimmt als Stützpunkt des Bösen. Du hast mehrere Zwischenbosse, wenn man jetzt diesen O'Hara oder auch hier Bolo nimmt. Es ist einfach ein Film, der Spaß macht, der natürlich durch die Omnipräsenz von Bruce Lee einfach nur beeindruckend ist, weil selbst heute kannst du nur sagen, was macht der Mann da? Also faszinierend fand ich die Sache mit einer Kobra. Der fängt eine Kobra mit bloßen Händen.
Jetzt gehen wir davon aus, dass die nicht völlig wahnsinnig beim Dreh waren und die Kobra vorher entgiftet haben.
Ja, klar, verständlich. Es war eine Kobra, die hat er mit bloßen Händen mal eben gefangen.
Heißt aber nicht, dass die Kobra langsamer wird. Ne? Die ist dann immer noch schnell und vielleicht sogar richtig angepisst, weil man die gerade entgiftet hat. Und der fängt mit bloßen Händen eine Kobra. Und das Ding ist halt, man hat auch so das Gefühl, das war nicht das 20., 25. Take, sondern das hat er in 2, 3 Takes hingekriegt.
Die haben dann gesagt, okay, das reicht, wir versuchen es gar nicht öfter.
Super, Bruce, lass das Thema in Ruhe, bevor dem noch irgendwie Schaden zukommt, ja.
Das nächste ist natürlich bei ihm auch noch dieser Körperbau.
Ja, der ist ganz besonders. Vielleicht gehen wir auf den mal ganz kurz ein, weil Körperbau, gerade wer sich mit Eastern befasst, es gibt ja so ganz viele, die sehr dünn und ein bisschen muskulös sind. Dann haben wir so extreme Formen. Wir reden gleich über Bolo Yeung, der auch durch diesen Film gemacht wurde, so ganz nebenbei, der auch vorher noch nichts unterwegs hatte. Der war Bodybuilder. Der war in diesem Film schon, obwohl er auch noch sehr jung war, schon sehr voluminös.
Das massiv.
Wurde über die Jahre immer mehr. Dann reden wir über Sammo Hung, der war nie so mega trainiert.
Little bit chubby.
Ja, und der hat über die Jahre auch immer mehr Gewicht gewonnen und war dann halt der, obwohl er sehr übergewichtig war, wahnsinnig behende war, beweglich, überraschend dafür für seine Gegner. Reden wir über Jackie Chan, über den die meisten kennen durch seine Kinoerfolge. Dann lebt er von der Finesse, von der Trickreich, wieselflink sein.
Der Slapstick.
Slapstick. Warum hatte Bruce Lee diese besondere Präsenz? Erklär das doch mal.
Zum einen hat er eine Ausstrahlung, die über alles geht. Also du siehst ihn und du weißt, er ist der Mittelpunkt. Das nächste ist, er ist für viele Asiaten natürlich sehr hochgewachsen, was ihn rausragen lässt, sorry. Und dann hast du natürlich diese Sache mit seinem Körperbau. Der Mann ist nicht muskulös, der ist Muskel. Der ist einfach nur Muskel. Der ist beweglich, der ist schnell, der ist so schnell, dass man ihn bei Dreharbeiten gebeten hat, bitte mach es langsamer, damit wir es überhaupt auf der Kamera wirklich wahrnehmen können, weil du hast mal diese Story aus Magnum erzählt, wo dann einer steht, seine Hand gehalten hat, leicht die Hand bewegt hat und dann ist der andere gegenüber umgefallen, weil der hat so schnell geschlagen, das konnte man nicht mehr sehen. Bruce Lee hat so schnell geschlagen, dass man es nicht sehen konnte.
Ja, genau, bei Magnum ist die Story halt in der Folge auch ein Asiate, dann haben sie es immer in der Kamera gezeigt, wie er die Hand so ein bisschen in die Kamera hält und die Finger bewegt. Und dann hat die Kamera mal abgeblendet. Und im nächsten Moment war derjenige tot. Und damit wollte man suggerieren, der schlägt so schnell, das hält die Kamera, kann das gar nicht festhalten. Bei Bruce Lee war das so, dass es mehrfach gar nicht möglich war, so richtig mit der Kamera einzufangen, was er da macht, weil er so unfassbar schnell war. Dazu drahtig, definiert ein Muskel. Und er hat ja auch noch eine gewisse Körpergröße gehabt. Man sieht das auch in den Fights, dass viele der asiatischen Kämpfer gleich groß oder sogar etwas kleiner waren. Also es fällt auch auf, Jackie Chan fliegt ja 3-4 Mal durchs Bild und wird von ihm getötet, dass der zum Beispiel ein ganzes Stück kleiner war als Bruce Lee. Ja, also eine unheimliche Präsenz an der Stelle. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit Black Belt Jones vergleicht, dann gleichzeitig auch ein Charisma. Wo man bei Jim Kelly merkte, das Charisma ist nicht so da, der wirkt eher farblos in seinem Schauspiel, in den Worten, was er sagt, hatte Bruce Lee doch eine gesunde Leinwandpräsenz.
Ich kann es eigentlich so sagen, wenn man sich viele Eastern aus der Zeit anguckt und guckt sich da die Hauptdarsteller an, weiß man ja, das ist der Hauptdarsteller aufgrund der Handlung. Bruce Lee betritt die Bühne und du weißt, das ist der Main Character. Das ist der Hauptdarsteller.
Ja, also man muss ganz klar sagen, vom Charisma stinkt er nicht groß neben John Saxon ab, der ja wirklich ein sehr charismatischer Schauspieler war. Ja, ganz kurz mal die Handlung, worum geht's? Lee war Mitglied eines Shaolin-Tempels und dort natürlich ein toller Kampfkünstler. Und auf Wunsch der britischen Regierung nimmt er bei einem Turnier teil eines Millionärs, eines sehr reichen Menschen. Han heißt er. Der früher ebenfalls zu dieser Kampfkunstgemeinde von Lee gehörte und er im Prinzip jetzt als Spion dort unterwegs ist, um zu gucken, was unter diesem Deckmantel des Turniers da passiert. Die Vermutung ist der britischen Regierung, Drogenhandel, Prostitution, da ist irgendwas unterwegs. Sie haben aber noch nicht genug Beweise und er soll diese eben erbringen, Per. Und er hat noch ein starkes anderes Motiv
dabei. Jetzt muss ich dazu mal eben was einbringen. Das ist auch so schön. In den ganzen Film wird ja nicht geschossen, dass in einem Film, der in der Neuzeit, also wirklich in den 70er Jahren spielt, weil man wollte ja einen Eastern drehen. Hm. Und ich fand den Kniff so lustig und so geil, wie man es hingekriegt hat, dass keine Schusswaffen zum Tragen kommen. Weil man einfach schon in der Einleitung durch diesen britischen Geheimdienstleiter gesagt hat, ja, Schusswaffen gibt's nicht auf der Insel, weil Hahn hat Angst vor Anschlägen und hat da schlechte Erfahrungen gemacht. Also das sind nur alles Kampfkünstler. Und das ist eigentlich eine Idee, die man wirklich wunderbar hingekriegt hat, damit man wirklich eine Begründung hat, warum wird in diesem Film nur mit Fäusten und Füßen gekämpft.
Genau, also total logisch auf der einen Seite, aber man muss es erklären. Aber er hat noch ein zweites starkes Motiv, auf diese Insel zu reisen.
Familie. Es ist Familie, weil einer der, ja, nennen wir ihn Angestellten oder einer der
Handlanger.
Kämpfer, Handlanger von Hahn, war auch schon mal auf dem Festland vor einiger Zeit und ist schuld, dass ja nun mal ein Familienmitglied, seine Schwester, ja, den Freitod gewählt hat nach dem Motto, entweder lasse ich mich entehren, wie kann sich jetzt jeder denken, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, oder ich wähle den Freitod, aber, das muss man auch sagen, nicht ohne auch ihre Haut vorher gut sich zu erwehren. Also das ist auch dann nicht irgendwie eine Darstellerin, die mal durchs Bild läuft, sondern auch diese Frau ist eine richtig gute Kampfkünstlerin ihrer Zeit gewesen und darf auch, wenn nicht sehr viel, aber doch schon etwas ihres Könnens da präsentieren.
Ja, ja, und auch nicht von einer Unbekannten gespielt, die Schwester, ein kurzer Auftritt damals mit gerade einmal $100 entlohnt, hat niemand anderes gespielt als Angela Mao Ying, die später sehr, sehr bekannt wurde, aber zu dem Zeitpunkt eben auch schon in der Szene bekannt war, weswegen Bruce Lee sie auch haben wollte. Auch eine Kung-Fu-Spezialistin und die Taekwondo beherrscht hat. Und ja, für diesen kurzen Auftritt eben $100 damals bekam. Und später ja die Lady, wie alt Kung-Fu genannt wurde, weil sie im Prinzip die präsenteste Frau war. Es geht auf die Insel, dort lernt er dann eben John Saxon kennen, der spielt so einen amerikanischen Lebemann. Man könnte auch sagen, er spielt John Saxon.
Ja.
Zu der Zeit war John Saxon, glaube ich, der amerikanische Dandy-Lebemann. Ne? Vielleicht war das immer sein Image, da müsste man sich mehr mit ihm befassen, aber das war halt John Saxon. Und er trifft auch Black Belt Jones und setzt auch direkt so die ersten Duftmarken per, weil Bruce Lee's Spezialität ist gar nicht der Kampf.
Nein, doch, seine Spezialität ist der Kampf, aber der Kampf ohne zu kämpfen.
Was heißt das? Der Kampf ohne zu kämpfen? Da gibt es auch direkt eine Szene, wo das wunderbar erklärt wird.
Ja, einer der weiteren Teilnehmer versucht Bruce Lee da ein bisschen aus die Reserve zu locken, indem er ihn ein bisschen blöde von der Seite anmacht. Nach dem Motto, wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Ja, du wirst mich noch kennenlernen, alles in Ordnung. Ja, was ist denn dein Kampfstil? Ja, mein Kampfstil ist der Kampf ohne zu kämpfen. Ja, was soll das denn sein? Ja, kann ich dir zeigen, aber nicht hier auf dem Schiff, sondern komm, wir nehmen mal das Beiboot, geh du schon mal vor. Und kaum ist halt dieser vermeintliche Gegner von Bruce Lee auf dem Beiboot, ja, wird das mal eben vom Tau her gelöst und wird nur noch hinter der Junke hergezogen, weil, wie gesagt, mein Kampfstil ist der Kampf ohne zu kämpfen. Mit anderen Worten, der Gegner wurde besiegt, ohne dass er Hand anlegen musste. Und das ist auch so eine Sache, die ich bei Bruce Lee ganz interessant finde. Weil er ist auch nie in seinen Filmen der Aggressor. Er ist immer nur derjenige, der auf Sachen reagiert, aber er ist nicht derjenige, der jemanden zum Reagieren bringen muss.
Also den Kampf quasi anfängt. Ja, dann geht das Turnier auch los und Roper und Williams, so heißen die beiden, Saxon und Jim Kelly sind da ganz gut unterwegs. Bruce Lee kämpft noch nicht und versucht natürlich dann heimlich nebenbei ein bisschen was rauszufinden, wird fast entdeckt, kann aber entwischen und das hat dann Konsequenzen. Auftritt Bolo Yeung, denn natürlich ist Han ziemlich enttäuscht darüber, dass da irgendwie Eindringlinge gibt, die man aber nicht identifizieren konnte. Und dann tritt Bolo in Kraft. Und
weil Strafe muss sein.
Strafe muss sein und Bolo ist dann eben die Erscheinung. Wer ist Bolo? Bolo Jeong ist heutzutage auch selber eine Martial Arts Legende. Damals war er noch ein Niemand. Zufällig haben Bruce Lee und er sich bei einem Werbespot für eine Zigarette kennengelernt. Man mag es kaum glauben, dass Bruce Lee Werbung für Zigaretten zu dem Zeitpunkt gemacht haben. In Asien für die Marke Winston.
Nebenbei. Du sagst, man mag es glauben oder nicht. Selbst Fred Feuerstein und Barney Gröllheimer haben für Zigaretten Werbung gemacht.
Ja, auf jeden Fall war er angetan davon, dass Bolo ja sehr, sehr voluminös war. Denn er war zu dem Zeitpunkt Bodybuilder, war Mr. Hong Kong in dieser Bezeichnung. Das heißt, er hatte also da in Asien auch schon seine Erfolge. Auch im Dreikampf, das hat mit Gewichtheben zu tun, wer sich da nicht auskennt, sind drei verschiedene Arten, Gewichte zu bewegen, war er Asienmeister. Also der Mann hatte schon ordentlich was geschafft. Viele von euch werden ihn kennen als den Antagonisten von Jean-Claude Van Damme in
Chun-Li, Chun-Li, Chun-Li.
Dankeschön. In Bloodsport. Ein Film, der vielleicht nochmal vorkommt, wenn wir eine Top 5 von Eastern machen. Unter Umständen, man weiß es nicht.
Nee, der kommt auch vor, weil ich den Film garantiert mit dir noch sehen werde.
Auch das. Auf jeden Fall, ja, ist der Name Bolo in diesem Film entstanden, weil er wurde als Bolo hier eingesetzt. So war sein Filmname und der Schauspieler heißt in Wirklichkeit ganz anders. Nämlich Yang C und hat sich dann an der Stelle, Jung C hat sich dann eben überlegt, ja okay, dann heiße ich jetzt Bolo, jeder kennt mich als Bolo, dann nehme ich doch dieses Bolo und nehme meinen Nachnamen und heiße dann Bolo Jung anstatt Jung C. Und ab da war das dann eben sein Name und er ist so der klassische Bösewicht in diesem Film, ist er als Bösewicht geboren worden, Per, weil er durfte dann am zweiten Tage des Turniers gegen den Leibwächter kämpfen, der versagt hat, Bruce Lee zu finden.
Ja, nicht den Leibwächter, es waren mal eben 3-4 Stück.
Was hat er denn mit denen so gemacht?
Ich sag mal so, es war ein sehr einseitiger Kampf, 4 gegen 1. Eigentlich hätte man noch Verstärkung von den Vieren ausholen müssen, weil die sind alle mal eben, ja im wahrsten Sinne des Wortes, in Grund und Boden gestampft worden von dem. Also die waren danach nur eine Asche.
Man merkt da an der Stelle an, dass er Martial Arts mäßig noch gar nicht so unterwegs war, weil seine Kampfkunst bestand eher aus, ich schmeiß die Leute in die Luft und stampf auf ihn herum.
Ja, ich brech dir das Genick, indem ich dich im wahrsten Sinne des Wortes mal eben in Babystellung habe, so auf den Arm und falte dich zusammen.
Also ganz witzig, ganz spannend, aber dadurch ist auch eine Ikone geboren, dieses Joes, das muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, bis zu Bloodsport als Oberbösewicht hat er es geschafft, also auch durchaus zu Hollywood-Ehren.
Naja, Hollywood, wir reden von Canon.
Ja, mein Gott, jetzt ruinier doch nicht diesen Moment. Ja, und dann Bruce Lee kämpft dann auch. Und er kämpft dann auch nicht gegen irgendwen, Per, sondern gegen den Mann, der seine Schwester in den Selbstmord getrieben
Richtig,
hat.
Richtig, gegen O'Hara.
Und O'Hara sieht in dem Kampf auch, glaube ich, nicht ganz so gut aus, oder?
Nee, aber das ist A, ein sehr schöner Kampf, weil wirklich wunderbar choreografiert und dann aber auch noch die Geschichte hat, dass, und das finde ich ganz lustig, in Asien Filme anders gedreht wurden als in Europa oder generell im Westen.
Ja, erklär mal ganz kurz.
Weil es gibt dann, na sagen wir es mal so, O'Hara wird von Bruce Lee richtig schön vertrennt.
Jupp.
Und anstatt, dass er irgendwann einsieht, okay, ich habe den Kürzeren gezogen, ich höre jetzt auf, nimmt er sich dann eben mal so 2 Glasflaschen, schlägt die aneinander und will mit den Flaschen aufeinander auf Bruce Lee losgehen. So, jetzt ist es normalerweise im Film so, dann hast du da Zuckerglas, also so Kunstglas, da kann nicht viel mit passieren. Das kannst du auf gut Deutsch gesagt mit 2 Fingern zerreiben. Asien hat kein Kunstglas. Asien nutzt echtes Glas. Und das ist dann auch ganz interessant, wenn ihr in irgendwelche Filme aus der Zeit seht, wo die in den Filmen durch Schaufensterscheiben und so fliegen. Das ist echtes Glas, was in dem Film auch noch passiert. Aber die haben halt kein Kunstglas, die nutzen echte Glasflaschen. Und dann ist es halt so gewesen, dass bei einer Aktion es so war, dass der Darsteller des O'Hara Bruce Lee am Unterarm verletzt hat. Also er hat ihn ein bisschen aufgeschnitten. Und Bruce Lee hat das dann einfach so hingenommen, ja, alles in Ordnung. Der Darsteller sich total am Entschuldigen, mein Fehler, wie konnte das passieren und dieses und jenes. Und Bruce Lee, nee, der Kampf war super, das war alles geil. Wir lassen das eben nur verarzten und machen dann weiter. Und das finde ich dann schon sehr prägsam für diesen Darsteller, dass der dann nicht die Schuld bei einem anderen sucht, sondern sagt, ja komm, das ist hier halt so, müssen wir durch. Außerdem, der Film muss weitergehen.
Ja, und dieser O'Hara, dargestellt von Robert Wall, der war zu dem Zeitpunkt auch schon unterwegs im Okinawa-Tee-Karate. Später noch bei Chuck Norris in die Lehre gegangen, also hat er auch noch mal ordentlich weitergemacht, hatte einen neunten Dan im Tang Tzu-Do, also auch jemand, der das durchaus beherrscht hat. Der fing gerade ein Jahr bevor dieser Film eben auch entstand, der tritt ja auch in der Todeskralle schlägt wieder zu, auf der vor dem anderen Todeskralle tatsächlich gedreht wurde, da kommen wir nachher noch mal zu, und hat dann immer wieder Nebenrollen gehabt als Kämpfer bei Bruce Lee und später halt eben auch in Chuck Norris Film, war oft dann auch als Stuntman und Stuntman-Koordinator beteiligt. Man merkt also ganz, ganz viele Leute von hoher Fachlichkeit, wenn wir davon sprechen, dass da ein Sammo Hung in der Eröffnungssequenz war, dass ein Jackie Chan viermal durchs Bild geflogen ist, dass wir da diverse andere hatten, die eben auch wussten, was sie da taten. Das spricht einfach auch für die enorme Qualität dieses Films.
Und das ist, glaube ich, der Grund, warum du diesen Film heute auch immer noch so gut gucken kannst wie früher. Die Leute, die da Kampfsport auf der Leinwand zeigen, zeigen keinen Kampfsport, sie praktizieren Kampfsport. Bei vielen Filmen hast du es ja so gehabt, dass du dann irgendwelche Hollywood-Stars hattest, die dann laut Drehbuch irgendwie Karate, Kung Fu, was weiß ich nicht alles können sollten. Und du hast es dann gesehen schon während des Kampfes. Man hat ihnen 2, 3 Aktionen beigebracht. Aber sie sind keine Kampfsportler. Sie führen das aus in einer Tanzchoreografie fast. Ja. Was man ihnen gezeigt hat.
Ja.
Und hier ist es gerade bei John Saxon fällt es auf am Anfang. Du hast ja diesen kleinen Rückblick direkt am Beginn des Filmes, wo man ihn auf einem Golfplatz zeigt, wo er kämpft, aber nicht nur mit den Händen, sondern auch Tritte macht. Er macht einen Roundhouse-Kick, der richtig gut ausgeführt ist. Also du nimmst es den Darstellern ab, das sind Kampfsportler. Die wissen, was sie da tun und sie sind auch berechtigt auf dieser Insel, um an diesem Turnier teilzunehmen. Und das ist eine Sache, die finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, und was ich halt, das, was du sagst, kombiniert mit wie man es in Szene gesetzt hat. Ich finde, der Einsatz von Zeitlupen, der kommt zwar vor, aber der ist in der richtigen Dosis und nicht so wie bei vielen anderen Filmen später viel zu oft, wo du dachtest, boah, schon wieder eine Zeitlupe. Jetzt fliegt er schon wieder in einer Zeitlupe durchs Bild. Jetzt kriegt er schon wieder einen aus in Zeitlupe aus dem Bild. Da gab es ja mal so eine Phase, gerade bei den Shaw Brothers später, wo es einfach zu viel wurde.
Ja, der ganze Film war schon Zeitlupe.
Ja, so gefühlt. Der Film ging 70 Minuten und hatte aber eine Laufzeit von 90 Minuten, ne? So gefühlt. Dann dieses diese Kameraeinstellungen. Man wechselt auch je nach Kämpfer teilweise mit den Kameraeinstellungen. Bei John Saxon sehr viel nah ran, so dass man auch den Stuntman ganz charmant als Double einsetzen konnte, ohne dass das auffiel. Bei Bruce Lee hat man viel versucht, diese Geschwindigkeit einzufangen, was teilweise einfach überhaupt gar nicht möglich war.
Also wir haben es gerade in Trittsequenzen sehr häufig gemerkt, dass du manchmal nur so ein Schlieren und das trotz Full HD gesehen hast.
Full HD und auch wirklich eine Kameraperspektive, die weit weg ist und alles erfassen sollte und es war nicht da. Dazu mega gute Choreografien. Für mich hat der Film hier in 2 Ebenen immer die richtige Dosis. Das eine ist, wie die Kämpfe inszeniert sind und wer da kämpft mit seinem Hintergrund. Das hast du so schön erkämpft. Und das zweite ist, diese Mischung zwischen fast schon bondartiger Agenten Story, also ja, wenn man jetzt die Bonds der 60er sich anguckt und Anfang der 70er, dann hat die Story fast Bond-Niveau, kann man sagen.
Ja, nur geht's nicht um die Weltherrschaft, sondern um Drogen.
Genau. Ja, also ist schon sehr bondig, kombiniert mit diesen Martial-Arts-Effekten. Und was wir ganz spannend fanden beim Rewatch jetzt, das ist mir gar nicht so hängen geblieben, das ist mir jetzt aufgefallen, es gibt mehrere Szenen, wo es einen lustigen Spruch gibt und du denkst, oh, jetzt driftet es gleich vielleicht hier in Rainer Brandt ab und es ist drüber, so die späteren Jackie Chan Filme. Nein, und dann geht der Film wieder zu seinem ernsten Kern zurück. Also für mich zum Beispiel die Szene, wie Bruce Lee da auf dem Schiff steht und von dem einen angesaugt wird, wo er nachher klar macht, ne, kämpfen ohne zu kämpfen. Und er dann nur sagt, ja, hier, ich will dich kennenlernen, ne? Oder später, ne? Also so ganz lapidar, rotzig kommt da so ein Spruch von ihm. Zwei, drei andere Sprüche, wo wir auch gelacht haben.
Schlange am Abend, erquickend und labend.
Genau, aber das ist dann ein Satz, wo du dir denkst, okay, Moment, Synchrohölle, pass auf. Und dann geht der Film aber in dieser Agentenstory weiter. Und es ist die ganze Zeit ein spannender Agentenfilm mit genialen Kung-Fu-Einlagen und immer mal wieder ein, zwei lustigen Sprüchen, die zur richtigen Zeitpunkt auflockern. Und es wirkt nie peinlich, es wirkt immer vom Tempo genial. Der Film geht ja nun auch 110 Minuten gut, also der guckt sich straff weg. Man hat nie den Eindruck, boah, der könnte kürzer sein oder der hat ein Loch.
Ja, und die ganze Inszenierung ist auch wirklich gelungen. Also das, was uns auch direkt aufgefallen ist, wenn Hahn, also der Chef der Insel, nachher die Feier betritt, wo die ganzen Kämpfer schon sind, da hast du Tänzer im Hintergrund, du hast da Sumo-Ringer, du hast da andere Leute, die da Spaß machen, und dann geht die Tür auf, Hahn kommt rein und alles verharrt in Stille. Die ganzen Akrobaten und Schausteller bleiben auf einmal in Starrstellung verharrt und bewegen nicht ein Augenlid, und dann hält er da seinen kurzen Monolog, begrüßt seine Gäste, stellt seine Garde sozusagen kurz noch vor, dreht sich um und geht, und in dem Moment, wo die Türe zugeht, beginnt auch auf einmal auch wieder die Musik, und ja, auf einmal ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist am Feiern, wo du dann auch richtig klargestellt kriegst, pass mal auf, das ist der Boss hier der Insel. Wenn der sagt, so ist das, dann ist das so.
Wenn er reinkommt, steht alles still, ne?
Ja.
Was ich auch finde, was noch so...
Die Zeit bleibt stehen, wenn er reinkommt. Ja, so genau. Kann man es am besten mit vergleichen.
Genau. Ich finde auch, durch die Todeskralle ist auch hier der Bösewicht böse und auch schon fast bondig. Und was noch so ein bisschen Bondigkeit reinbringt, ist die Titelmelodie. Und die hat ja nicht irgendwer gemacht, sondern ein ganz bekannter mit Lalo Schifrin, der argentinische Komponist, der ja in zahlreichen Serien und Filmen dabei war. Per, wie ist man denn auf den gekommen für diesen Film?
Der ist auch ins Spiel gekommen wegen Bruce Lee. Weil Bruce Lee mit einer Komposition von ihm regelmäßig trainiert hat im Hintergrund. Das war sozusagen seine Trainingsmucke. Und das ist nicht irgendeine Mucke, das ist dann die Titelmelodie von Cobra übernehmen sie, wie es in Deutsch hieß, oder auch hier aktuell Mission Impossible. Und dieser Komponist hatte dann die Aufgabe, halt eine Musik zu kreieren, die einerseits westlich ist, modern, andererseits orientalisch, traditionell ist. Und das ist dem so genial gelungen.
Wenn ihr jetzt denkt, Name noch nie gehört, wo hat der denn so Musik beigesteuert? Cincinnati Kid und Bullet, also zwei Steve McQueen-Klassiker, Coogans großer Bluff, Dirty Harry. Also wenn man da mal drauf schaut, dann natürlich der Mann mit der Todeskralle, Callahan, der Exorzist. Also das waren ja jetzt nicht irgendwelche Filme. Telefon von 77, Amityville Horror. Das sind alles Filme, da sind wir noch nicht mal in den 80er Jahren, hat der Mann das schon dazu gesteuert, und so geht das halt nahtlos weiter. Der war immer schwer beschäftigt bei Dirty Harry Fortsetzungen am Start. Black Moon, das war ja auch dann damals ein richtig großer Film. Mission Impossible, dann tatsächlich 96, das Musikthema wurde ja sein altes aus der Serie auch nochmal refreshed. Also der Mann war da ganz lange ganz stark im Geschäft, und falls ihr Schreck geguckt habt, auch da war der beteiligt zum Schluss sogar.
Okay.
Ja. Kleine Analogie an der Stelle zu Jackie Chan, der auch in dem Film mitspielte. Er war auch an dem Rush Hour Theme beteiligt.
Aber du hast dauernd jetzt ja den Ausdruck Todeskralle gesagt. Dann solltest du auch mal bitte sagen, was hat es mit der Todeskralle auf sich?
Ja, ich sag mal so, der Bösewicht hat einen Special-Effekt, ne? Der gute Han ist selbst ein Weltklasse-Kämpfer gewesen, schon ein bisschen älter. Und der hat aber eine Hand verloren, die er ersetzt durch eine mechanische Hand, ja, im Alltag, aber in einer besonderen Sequenz. Und wir wollen das Ende noch nicht so sehr spoilern. Das wäre jetzt schade. Ich sag mal so viel, in der Endfight-Sequenz mit Bruce Lee, natürlich kommt es dann auf den großen Fight hinaus, in einem Spiegelkabinett, was mich an einen klassischen Orson Welles-Film aus den 40er Jahren erinnert, da verstärkt er seine Kampfkünste durch eine Hand, Ja, man könnte meinen, dass Freddy Krüger bei ihm später das geklaut hat, ne? Dass Nightmare da inspiriert war von dieser Szene.
Kann man so sagen. Leider, wie gesagt, Bruce Lee viel zu früh verstorben, hat den Erfolg seines großen Durchbruchs nicht erleben dürfen.
Wobei wir auch gesagt haben, wir wollen uns an den Spekulationen um den Tod und die verschiedenen Theorien gar nicht beteiligen. Das könnt ihr
Ja,
alles bei Bedarf nachlesen.
also
Ja.
da habe ich dir ja schon mal was gesagt. Also es gibt ja, oder anders gesagt, es gab ja immer dran das Gerücht, dass wer weiß, was hinter seinem Tod steckt, dass es Mord war, dass es kein Unfall sei, dass er in Wirklichkeit irgendwo noch lebt und dass Bruce Lee mit Elvis irgendwie zusammen Diner führen würden, bla 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 bla. Viele Sachen, was zu diesen Gerüchten geführt hat, sind nun mal leider dann diese ganzen Bruceploitation-Filme schuld.
Ja, da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, weil sein Tod hatte ja eine Stilblüte, die Bruceploitation-Filme. Was hat es damit auf sich?
Da muss ich jetzt anders anfangen. Und zwar, wie gesagt, ich habe erst so Ende der 80er meinen ersten Bruce Lee-Film gesehen.
Ja, kommt bei
Mitte,
mir.
Ende der 80er.
Ja, bei mir waren es dann eher so Ende der 80er, ja.
So, und der Name Bruce Lee war für mich ein Begriff. Jetzt gab es bei uns in der Nähe das Autokino Minidum. Dürftest du auch noch kennen.
Ja, klar.
Und jedes Mal, wenn du irgendwo getankt hast, hast du natürlich vom Tankwart dann auch das Kinoprogramm von denen in der Hand gekriegt. Und ich weiß nicht warum, ich habe die Dinger gesammelt, wahrscheinlich auch wegen den kleinen Plakaten, die da drin waren, mit den kurzen Inhaltsangaben. Das fand ich total faszinierend. Und was ganz faszinierend war bei diesem Produktheftchen oder Programmheftchen, war, dass du natürlich im Winter so zwei, drei Filme am Tag da gezeigt gekriegt hast, einen Kinderfilm, irgendeinen Mainstream-Film und abends lief dann immer entweder ein Erotikfilm oder ein B-Actioner, würde man heute sagen. Und jeder zweite B-Actioner hatte den Namen Bruce Lee im Titel. Sodass ich dachte, Bruce Lee ist entweder der Meister des schnellen Filmdrehs aus heutiger Sicht, also der hat mehr Filme gedreht als Bruce Willis im Monat, keine Ahnung. Und erst Jahre später habe ich dann festgestellt, nee, das sind alles irgendwie nur Namensdiebe, die halt den Namen Bruce Lee nur tragen, um halt dafür Kinotickets zu verkaufen. Und da ist man halt gerne hingegangen und deshalb gab es dann auch dummerweise immer die Gerüchte, dass bei vielen Filmen am Anfang A, Ausschnitte aus alten Jugendfilmen von ihm gezeigt worden sind. Und massiv viel Ausschnitte aus irgendwelchen Pressekonferenzen oder irgendwelchen PR-Sachen. Und zum Schluss immer, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich damals schon schlimm und ich finde es heute umso schlimmer noch, dass man auch die Bilder der Beerdigung immer gezeigt hat. Und das war halt nicht so diese typisch westliche Beerdigung mit einem geschlossenen Sarg, sondern es war ein geöffneter Sarg. Und wenn du da halt am Grab von Bruce Lee vorbeigegangen bist mit der Kamera, dann hast du wirklich den toten Bruce Lee da gesehen. Und daraus sind dann halt diese wahnsinnigen Filme entstanden, von wegen, ja, er täuscht seinen Tod vor und muss jetzt gegen einen Frauenverschieberring kämpfen, gegen einen Drogenring, gegen einen Waffenring, gegen irgendwelche Geheimorganisationen und. Und es gab dann auch ja noch diese ganzen Darsteller, die ihm ähnlich sehen sollten, wie Bruce Lee. Bruce Lee mit einem E oder Bruce Lee mit I anstatt E
Genau.
und wie sie alle
Das war mein
heißen.
erster Copycat, der ich begegnet bin. Bruce Lee mit I, ich kenne die Videokassette noch genau mit dem Cover in der Videothek und ich denke, wieso haben die Bruce Lee falsch geschrieben?
Ja.
Natürlich war der auf dem Cover so abgebildet, dass der zum Verwechseln ähnlich aussah. Nimm den Film mit, schmeiß ihn rein und bin nach 10 Minuten grandios angesickt, weil
Und da sagst du gerade das.
verarsche.
Vom Cover her, dann waren die Cover auch immer so gestaltet, entweder waren es wirklich gut gezeichnete Cover, wo auf dem Cover eindeutig Bruce Lee zu sehen ist, der echte, oder du hast dann Szenenfotos gehabt, zum Teil auch aus der Mann mit der Todeskralle, dass du dann ihn dann siehst mit den klassischen Schnittwunden gegen Ende des Films oder am Anfang Szenen, wo er die Handschuhe noch hat
Diese ikonischen drei Schnittwunden von der Todeskralle halt, genau.
Das war dann wirklich immer, du hast dann gedacht, du guckst einen echten Bruce Lee. Dann stand da auch irgendwo immer mit dem echten Bruce Lee. Ja, es waren diese 2 Minuten am Anfang immer, in dem man halt den echten Bruce Lee gesehen hat und danach hast du dann halt Nachahmer gekriegt. Wunderbar finde ich auch den Titel Bruce Lee, der Killerhai.
Ja, also
oder Bruce Lee, seine größten Kämpfe, wo du denkst, ja, du siehst hier eine Competition aus allen Bruce Lee-Filmen, wo du dann seine Kämpfe siehst und ja, du siehst indirekt diese Kämpfe, aber nachgedreht, wo du denkst, was soll das? Und eins haben viele Filme von diesen ganzen Bruce-Protection-Filmen gemeinsam. Den Adidas-Anzug, den gelben, ja, der ja dann auch bei Kill Bill nochmal Verwendung gefunden hat.
Also allerdings da dann als Hommage, das muss man mal zur Ehrenrettung von Tarantino sagen. Also da können wir Stunden jetzt noch zu
Bruce Protection. Wobei eine Sache muss ich noch sagen, die finde ich dann auch noch ganz wichtig und interessant. Für die Leute von euch, die den Film mit Jean-Claude Van Damme kennen, Karate-Tiger, da geht's ja um die Geschichte, dass da einer vom Geist von Bruce Lee trainiert wird. Ich fand das damals schon immer ein bisschen, damals hat mir der Film super gefallen, muss ich dazu sagen, aber ich fand es damals schon irritierend, du hast dann Bilder des echten Bruce Lees im Hintergrund gehabt, größtenteils der Mann mit der Todeskralle, und dann siehst du den Darsteller und denkst, der sieht nicht wirklich aus wie Bruce Lee. Also, nee. Und ich habe mich dann jahrelang gefragt, warum hat man nicht jemanden genommen, der ihn ähnlicher gesehen hätte? Ja, irgendwann habe ich dann erfahren, weil ich dann wieder mal Karate-Tiger geguckt habe, gesagt, boah, jetzt musst du mal gucken, wer ist der Typ, warum ausgerechnet der? Und stell dann fest, ja, es hat einen ganz simplen Grund, warum man ausgerechnet diesen Darsteller genommen hat, weil das der Darsteller war, der Bruce Lee gedoubelt hat in Mein letzter Kampf und in Der letzte Kampf der Todeskralle. Deshalb hat man diesen nicht sehr ähnlich sehenden Klon von Bruce Lee genommen.
Ah, ja.
Aber wie gesagt, die Bruceploitation ist halt mit sehr viel seltsamen Stilblüten versehen zwischen Schund, Schundig und Schundiger. Und alle haben nur eins gemeinsam, mit dem Namen Bruce Lee Geld zu machen. Und die einzigen, die wirklich echt waren, das war halt die Todesfrau des Sheng Li, Todesgrüße aus Shanghai, der letzte Kampf der Todeskralle, natürlich der Mann mit der Todeskralle und sein letzter Kampf, wobei UFA, beziehungsweise auch das Kinolabel damals, hat ja was ganz Geiles gemacht. Sie haben ja noch zwei echte Bruce Lee-Filme ins Kino gebracht, die damals Kinofilme waren. Sie haben einfach 6 Episoden genommen von Die grüne Hornisse, eine Serie, die man am ehesten mit dem Batman-Film der 60er, Batman-Serie der 60er Jahre vergleichen kann mit Adam West, weil die zeitgleich gedreht worden sind, und hat daraus einfach 3 Episoden genommen, hat die zusammengeklatscht zu einem 75-Minuten-Film und ab ins Kino mit dem echten Bruce Lee. Hat gestimmt, nur, naja, seine Leinwandpräsenz war nicht sehr groß.
Nee.
In beiden Teilen, grüne Hornisse wie auch der gelbe Typhoon.
Ja, ihr merkt, wenn Per einmal in Wallung kommt, kann man ihn nicht stoppen. Wir könnten dann noch stundenlang über Bruce Lee sprechen, wo er wirklich mehr als ein Fan ist. Aber 2 Sachen müssen wir noch besprechen. Es gab einen Darsteller, der besonders stark unter Bruce Lees Präsenz gelitten hat, direkt in diesem Film und in ganz vielen Jahren seiner ersten Karriere, nämlich Jackie Chan. Der ist insgesamt 4-mal hier aus dem Bild gekickt worden.
Oder? Einmal haben wir ihn sofort erkannt.
Einmal hat man ihn sofort erkannt. Und genau bei der Szene, wo wir ihn sofort erkannt haben, hat Bruce Lee etwas gemacht, was ihm selten passiert ist. Er hat ihn verletzt. Und aus dieser Verletzung stammt ein Versprechen von Bruce Lee zu sagen, ey Jackie, der junge Jackie Chan, Anfang 20, du kriegst in meinem nächsten Film eine größere Rolle als Dankeschön, weil du hier 4-mal dich hast aus dem Bild treten lassen.
Und als Entschuldigung, weil ich habe dich verletzt.
Genau. Daraus ist leider nichts geworden, weil eben Bruce Lee dann leider verstorben ist. Und Jackie Chan hat in seiner ersten Karriere per ja auch nochmal sehr unter Bruce Lee gelitten, weil er war dann der neue Bruce Lee.
Ja, Lo Wei hat Jackie Chan als neuen Bruce Lee verkaufen wollen, hat Filme produziert, in dem er auch Bruce Lee-mäßig agiert hat. Und sagen wir es mal so, wie es ist, die Filme waren alle Kassengift. Keiner wollte diese Filme sehen. Keiner hatte Interesse an diese Filme. Keiner hatte Interesse an Jackie Chan.
Der damals auch ein ganz anderer war als der, den ihr später dann bei den erfolgreichen Filmen kennengelernt habt.
Ja, es waren ernste, traditionelle asiatische Filme.
Und Jackie war durchtrainiert, aufs Übelste zeitweise, richtig muskulös, aber eben auch kleiner als Bruce Lee und er kam nicht über diese natürliche Präsenz. Jackies Erfolg kam ja später dadurch, dass er so einfallsreich bei den Stunts war, dass er das alles anders gemacht hat, spektakulärer gemacht hat, ne, diese Sprünge von Hochhäusern und so weiter, Alltagsdinge zu integrieren.
Ja, aber daraus wäre ja auch fast schon wieder nichts geworden, weil der Witz an der Sache ist, Lo Wei hat irgendwann festgestellt, die Filme sind Kassengift. Dann kam jemand anders dran und hat gesagt, hör mal, könnte ich mal leihweise deinen Darsteller haben? Ich habe da einen Film, den ich drehen möchte. Das war dann die Schlange im Schatten des Adlers, so heißt der, glaube ich, richtig.
Ja.
So, der Film war dann aber nicht das, was Jackie Chan bis dato gedreht hat, sondern es war humoristisch. Es war eigentlich schon mit Slapstick drin. Und das Ding war ein Riesenerfolg. So, was macht natürlich der findige Eigentümer an diesem Darsteller? Weil man muss sagen, damals waren die Darsteller Eigentum der Filmfirma. Was macht man dann als an Lo Wei seiner Stelle? Anstatt auf den Erfolg aufzubauen, nein, man macht genau die gleiche Art von Filme, die man vorher mit Jackie Chan gemacht hat. Und die waren wieder Kassengift.
Aber eigentlich war die Karriere beendet, wenn er nicht irgendwann aus diesen Knebelverträgen rausgekommen wäre, Gott sei Dank.
Und die Filme dann machen konnte, mit denen Erfolg hatte, mit Comedy.
Ja. Kommen wir zurück zu unserem Ursprungsfilm, Pear. Wir wollten jetzt bewusst die Handlung nicht weiter erzählen, weil bis dahin, wo wir die erzählt haben, da macht das noch nicht so viel kaputt. Den Rest solltet ihr auf euch wirken lassen. Kommen wir an den Punkt, dass wir den Film bewerten müssen. Ihr habt, glaube ich, bei Pear schon die Wertung deutlich rausgehört. Wie viel von 10 gibst du ihm?
10.
Ja, da schließe ich mich an, da brauchen wir nichts diskutieren. Das ist der perfekte Eastern. Wenn ihr den nicht gesehen habt, dann habt ihr in Wirklichkeit keinen Eastern gesehen. Meiner Meinung nach, weil dieser Film alles verknüpft, was ein Eastern eben auch haben muss. Per, du hast gerade die anderen Titel von Bruce Lee schon genannt. Nur mal für die, die sich nicht so gut auskennen, gibt es da eine Fortsetzung, einen Vorgänger? Gibt es da, wir besprechen ja sonst immer auch Fortsetzungen oder Vorgänger, haben die irgendwie eine Verknüpfung miteinander?
Null. Jeder Film steht für sich alleine, auch wenn so der ein oder andere Titel wie halt die Todeskralle kehrt zurück vermuten lässt, ah, das könnte die Fortsetzung sein. Nein, der Film ist erst in Europa oder im Westen nachträglich erschienen. Gedreht wurde der weit vor Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle.
Hat dann so ein bisschen auch von dem
Namen,
Titel her von dem natürlich Titel profitieren wollen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, ist ja auch okay. Aber für euch wichtig, ihr müsst da nichts beachten. Wenn wir auf die Auswertungen schauen, Per, du hast die Blu-ray. Wie stark ist die geschnitten? Was muss man da beachten?
Die Blu-ray, die aktuelle, ist komplett ungeschnitten im Gegensatz zu den alten VHS und auch so der einen oder anderen DVD. Wobei geschnitten heißt hier, es fehlten so 2, 3 Handlungssegmente mit kurzen Dialogen. Das merkt man auch sofort. Gerade am Anfang, wenn er mit seinem Shaolin Obermönch redet, sein, wie heißt es noch, Abt, Entschuldigung, will nicht respektierlich klingen, Shaolin Abt redet, dann merkt man, Bruce Lee hat da noch eine etwas andere Stimme, aber wir haben hier keine Kampfszenen, die geschnitten sind. Worum man allerdings vielleicht einen Bogen machen sollte, das ist jetzt eine Vermutung aufgrund Erfahrung, man sollte sich bitte nicht die englische Blu-ray-DVD holen, weil erfahrungsmäßig sind alle Szenen in Kampfsportfilmen mit Nunchakus in England immer entfernt worden. Also da vielleicht wirklich, wenn einer sagt, ja, aber ich will nicht die Deutsche haben, sich dann woanders umschauen, wobei auch man da sagen muss, überall außer in England wird man halt die gleiche Version kriegen. Also ob ihr in Holland die holt oder jetzt hier in Buxtehude, es wird die gleiche DVD nachher sein. Oder Blu-ray besser gesagt.
Blu-ray, ne, genau. Und die 3, 4 Hauptfilme sind alle sehenswert. Ich finde auch bei Mein letzter Kampf, auch wenn da natürlich vieles getrickst wurde, gerade der Kampf mit Kareem Abdul-Jabbar, diesem Basketballer, 2,18 Meter, das ist mir auch nie aus dem Kopf gegangen. Das fand ich besonders imposant.
Da sagst du jetzt was gerade, das finde ich gar nicht mal so unwichtig. Schaut, wenn ihr wirklich hartes Interesse habt, dass ihr, ich glaube, es ist auf meiner Doppel-DVD-Special-Edition von der Mann mit der Todeskralle drauf gewesen. Es gibt da, wie heißt es noch, Journey of the Warrior oder Warrior's Journey, eins von beiden, ist auch egal. Da seht ihr das komplette Material, was man für Mein letzter Kampf gedreht hat. Und dann hat man auch den kompletten Kampf für Sascha mit Kareem Abdul-Jabbar, weil auch der musste ein bisschen gekürzt werden, aufgrund, dass Leute im Hintergrund dann zu sehen sind, die eigentlich im Film nicht sind. Das Ding geht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, eine halbe Stunde. Aber dann hat man wirklich mal das komplette Ende von Game of Death, Mein letzter Kampf. Also wirklich eine Empfehlung. Ich meine, es heißt A Warrior's Journey.
Ja, Per, also da haben wir darüber gesprochen, über den Film, wir haben ihn geratet, wir haben über die Fassungen gesprochen, wir haben über die Darsteller gesprochen, über die Handlung. Ein genialer Film, den wir euch an Herzen legen. Wir haben darüber gesprochen, wie der diverse Karrieren beeinflusst hat, wenn ich an Bolo denke, wenn ich an Jackie Chan denke, dessen Karriere mehrfach fast gescheitert war, weil er eben nicht der neue Bruce Lee war, den das Publikum abgekauft hat, was sich später übrigens auch mit Jet Li und anderen wiederholt hat. Und auch mal, wenn eine Karriere wie bei Black Belt Jones Jim Kelly nicht so gezündet hat, auch das haben wir besprochen. Alles drin. Man könnte noch stundenlang über Bruce Lee sprechen. Ne, wir haben auch Bruce Plotation drin gehabt. Allein das ist ja, könnte man
Okay,
eine
also wir
Ausgabe haben.
fangen jetzt an.
Ne,
Nehmt euch
danke,
die
danke.
nächsten Stunden nichts vor.
Danke, danke, Per. Danke, Per. Ich wollte eigentlich gerade zum Ende führen und zu sagen, wir haben über alles gesprochen. Grandioser Film, wo wir wirklich an der Stelle bewusst wenig über die Handlung erzählt haben, weil wir euch nicht spoilern wollen, weil wir euch nicht mehr über die Kämpfe sagen wollen.
Und weil man Bruce Lee erleben
Die
muss.
muss man erleben, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann muss man auch nicht im Detail wissen, wie die Kämpfe gelaufen sind. Wir haben uns das mal gespart und haben das reduziert, weil wir gesagt haben, das ist ein Seherlebnis. Und das sollte man möglichst auf sich wirken lassen. Und an der Stelle sind wir jetzt tatsächlich zum Leidwesen von Per fertig und er kann uns rausschmeißen.
Liebe Videofreunde, wenn euch das Programm Ihrer Wahl gefallen hat, vergesst nicht, die Kassette zurückzuspulen, weil sonst eine Mark Strafe fällig ist. Euer leider trauriger Per, weil ich könnte noch sehr viel über Bruce Protection sprechen. Ich habe da so. Ja, ich.
Wann machen
Ja,
wir, wann machen wir die
bis
drei
zum
Stunden,
nächsten
wann
Mal.
machen wir die
Ciao.
dreistündige Sonderfolge zu den Shaw Brothers?
Jetzt?
Tschüss, tschüss, tschüss.